Wann waren Sie zuletzt auf einer Hochzeit eingeladen, vielleicht gar im Anschluss an eine kirchliche Trauung? Trauungen sind in den letzten Jahren seltener geworden, aber es gibt sie noch. Hochzeitsfeiern und Trauungen, zumindest bei mir sind schon 4 angemeldet für 2025. Aber Hochzeitfeiern, so scheint mir, hat sich in den Jahren ziemlich verändert. Ohne einen Weddingplaner kommt kaum noch ein Paar aus. Die Location ist mega wichtig. Oft wird auch ein Ortspfarrer oder eine Ortspfarrerin gebeten, die Zeremonie an anderen Orten, in besonderen Kirchen und Kapellen oder in der Natur durchzuführen, was mit dem Sakrament der Ehe im katholischen Kontext so nicht zu vereinbaren ist. Die Feier wird als solch besonderes Event gesehen, das wirklich jede Minute durchgestylt ist, jeder Gast sich besonders willkommen fühlen soll, alles schick und edel und nichts dem Zufall überlassen ist. Dafür ist ein Paar dann auch bereit, einiges auszugeben. Zu Jesu Zeiten wurden auch Hochzeiten gefeiert, selbstverständlich im orientalischen Stil. Das bedeutet mindestens eine Woche lang Vorbereitungen, Rituale und Feierlichkeiten. Ganze Dorfgemeinschaften, Verwandtschaften von weit her, die Hot-Volée der Stadt, sie alle kommen da zusammen, denn so eine Hochzeit wird auch quasi am schwarzen Brett ausgehängt. Eine Tradition, die wir kirchlicherseits übrigens auch noch hatten, als früher das sogenannte Aufgebot in den Kirchenschaukästen aushing. Die Feier, von der der Evangelist Johannes berichtet, findet in Kana in Galiläa statt. Und ein Event war es wirklich, nicht zuletzt dadurch, dass Jesus daran teilgenommen hat. Und es muss ein Mega-Event gewesen sein. Viele Gäste, Jesus, seine Mutter und seine Jünger gehören auch dazu. Ein großes orientalisches Gelage, sicher ein Essen mit mehreren Gängen, Musik, Tanz, Gesang und viel Wein, der tatsächlich dann irgendwann zur Neige ging. Vielleicht haben sich die Gastgeber verschätzt oder der Zuspruch war außergewöhnlich gut. Jesus wirkt hier, so Johannes, ein erstes Zeichen. Eine wundersame Verwandlung von Wasser, welches sich in den Krügen für die rituellen Reinigungen befindet, in den besten Wein ever. Und das erst ein wenig im Verborgenen, denn das Ganze geschieht im Miteinander von Jesus mit den Bediensteten und dem Speisemeister, also gewissermaßen mit dem Weddingplaner, welcher erst nach der Verkostung etwas entrüstet zum Bräutigam geht, weil nun final der kostbarste Wein der sicher schon hübsch angesäuselten Gesellschaft serviert wird. Und das auch noch aus Wasserkrügen. Seien wir mal ehrlich, die Geschichte regt zum ungläubigen Kopfschütteln doch geradezu an. Wie kann Jesus mit seiner Mutter Maria vor den Augen aller so schroff umgehen? Wieso fördert Jesus den starken Alkoholkonsum der Menschen auf der Hochzeitsfeier und stellt zu fortgeschrittenem Zeitpunkt noch einmal fast 600 Liter Wein zur Verfügung? Und nicht zuletzt, wieso ist er überhaupt dabei? Als Wanderprediger mit seinem Gefolge, als entfernter Verwandter, als Ehrengast? Eine liturgische Aufgabe als Redner oder Zelebrant scheint er jedenfalls nicht gehabt zu haben. Der Schluss der Geschichte gibt uns dazu Auskunft. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn, heißt es. Diese Geschichte will die Herrlichkeit Jesu deutlich machen. Und sie ist auf den Glauben der Jünger und der Gemeinde ausgelegt. Und wenn Johannes vom Glauben spricht, dann meint er nicht das Fürwahrhalten von irgendwelchen unwahrscheinlichen Ereignissen, sondern das Festhalten an Jesus, das Bleiben bei dem, was er gesagt und geboten hat. Auch dann, wenn er nicht mehr persönlich unter uns Menschen weilt. Und wenn man dann noch auf die schnell überhörten Worte am dritten Tage als Zeitangabe für die Hochzeitsfeier achtet, dann will gleich die erste Zeichenhandlung, die der Evangelist berichtet, von Ostern her verstanden werden. In dieser Hochzeitsgeschichte zu Kana steckt also viel mehr, als man zunächst vermutet. Ein erstes: Jesus feiert, wie du und wie ich auch mal feiern. Er feiert ohne Auftrag, ohne Ziel. Mit seinen Jüngern unter ganz normalen Menschen, sogar gemeinsam mit seiner Mutter. Das betont für mich seine Menschlichkeit. Er ist einer von uns, der das Leben feiert und nicht den Tod. Ein zweites. Jesus weist seine Mutter zurecht. Er ist ungewöhnlich schroff zu ihr. Ich bin sicher, unter den Zuhörern sind erfahrene Mütter und erfahrene Söhne oder Kinder. Wir alle wissen, das interfamiliäre Miteinander ist nicht immer so einfach. Man könnte auch sagen, es knirscht schon mal. Auch das macht Jesus in meinen Augen menschlich. Doch auch hier, wenn Johannes Jesus sagen lässt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dann ist das ein Indiz für eine ganz besondere Stunde, die der Evangelist im Blick hat. Die Stunde des Todes und was danach kommt. Was dieser Hinweis dann genau in dem Moment bedeutet, als der Wein ausging? Das ergibt nur einen Sinn, wenn diese missliche Lage zum Bild wird, wenn die Erfahrung ausgehenden Weines auf nicht erfülltes, leidendes, begrenztes Leben hindeutet und die Fülle, die Jesus schafft, auf ein wunderbares Versprechen auf das, was danach auf uns wartet. Ein drittes. Jesus sorgt für uns. Er offenbarte seine Herrlichkeit. Es gibt wieder Wein, das Fest kann weitergehen. 600 Liter besten Wein. Kein Grund, sich sinnlos zu betrinken, aber ein Grund zu staunen, zu genießen, sich zu freuen. Für Jesus und seine Mutter, für alle Gäste und die Gastgeber auf der Hochzeitsfeier. Und ein Grund zu glauben. Die Überfülle, die Jesus schafft, ist sein großes Angebot an uns, darauf zu vertrauen, dass das, was unser Glaube an ihn im irdischen und überirdischen Sinne zu bieten hat, übervoll ist, köstlich, wunderbar, nie endend. Ein viertes. Jesus will auch uns an seiner Fülle teilhaben lassen. Wir entscheiden, ob wir zu Wasser oder zu Wein greifen. Wir entscheiden, ob unser Glas halb voll oder halb leer ist. Die eine sagt, es ist halb leer, bald ist nichts mehr da, nichts wird mehr wie früher. Der andere sagt, das Glas ist halb voll, daraus lässt sich was machen. Die Fülle, die kommt sowieso, weil Jesus es gut mit uns meint. Und wir sollen etwas daraus machen. Was sagt mir also die Geschichte von der Hochzeit zu Kana hier und heute? Ich möchte Maria zitieren. Sie sagt den Dienern, was er, Jesus, euch sagt, das tut. Und ich möchte den Schlusssatz der Geschichte von Johannes wiederholen. Und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt mit einfachen Worten, tun, was zu tun ist, und glauben. Glauben, dass es gut ist oder gut wird. Eine ganz schöne Herausforderung für das Jahr 2025, aber mit der Zusage Gottes, dass er mit mir geht, ist es zu schaffen und wird es am Ende auch gut.